B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hallo an diesem sonnigen Freitag, keine Regenpause heute. Zur Redaktionskonferenz sagt Wolfgang Schiller. Wir sind zu dritt im Studio. Rachel Gessert für die Online ist da.
Hallo.
Hallo. Und Timo Grampis, der heute Senderedakteur war und den ganzen Tag verfolgt hat und die wunderbaren Beiträge zum Thema Tennis gehört hat.
Genau, gerne auch ein zweites Mal.
Sehr gut. Und genau das machen wir heute. Wir mähen heute nochmal den Tennisrasen und hören uns nochmal alles an, was wir da heute gesendet haben und hören eine ganze Menge von Musik. Vorher vielleicht die Frage, spielt ihr Tennis? Ich spiele es nicht.
Nein.
Tischtennis habe ich mal ein bisschen gespielt.
Ich
gilt
auch.
Das auch?
Ich habe auch Tischtennis früher gespielt, aber Tennis nicht.
Tischtennis, ja.
Das Tennis der kleinen Leute.
Ja, genau, vielleicht. Wobei in den 80er Jahren war Tennis ja mal der Sport für alle.
Ja, es wurde dann zum Sport für alle, ne? Ich glaube, dass in den 80er Jahren, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, durch Boris Becker und diese deutschen Erfolge, dass auch wirklich einmal so dieser Breitensport wurde, ne? Vorher war das eigentlich noch so ein bisschen, ja, das war sowas für ein bisschen reiche Pinkel so.
Auch dieser Fernsehsport, also es gilt ja nach wie vor als der erfolgreichste Fernsehsport nach dem Fußball weltweit.
Also bei mir ist da ein Bild ganz lebendig. Das ist in meiner Kindheit die Zeit bei meiner Tante Hanna, die Schwester meiner Oma, Tante, die die lebte sehr zurückgezogen, draußen wucherte das Gras, die Bildzeitung stapelten sich hinter dem Sofa, aber es gab eine Konstante, Tennis flimmerte über diesen Fernsehbildschirm bei ihr, ja, und insofern die Agassiz, die Beckers, die Stichs, das war so diese Zeit, also.
Damals kannte man die Stars noch alle,
ja.
Heute könnte ich die Weltrangliste, ich glaube, ich wüsste nicht einmal den ersten. Ich meine, ich weiß es jetzt, Herr Djokovic ist es, aber weil ich heute Nachmittag in die Zeitungen oder in die Online-Dienste geschaut habe, aber sonst hätte ich da keinen Bezug mehr dazu. Wie geht's euch da? Verfolgt
Ähnlich.
Ihr die Szene?
Nein, gar nicht. Aber
vor allem, weil es einfach im Fernsehen an Relevanz verloren hat, in Bezahlsparten inzwischen abgerutscht ist, nicht mal ein Finale der Australian Open oder Wimbledon kann man sich da teilweise noch frei angucken. Das ist für mich ziemlich maßgeblich, der Zusammenhang, wo früher diese Spiele wahrscheinlich nicht weniger geschaut haben als Länderspiele unserer Fußballnationalmannschaft.
Fragen wir doch unsere Social-Media-Gemeinde, wie relevant ist heute Tennis noch für euch? Oder warum ist es nicht mehr relevant, vielleicht nicht mehr so relevant wie in den 80er Jahren? Würde uns interessieren. Schreibt uns auf Facebook, auf Google+, auf Twitter und wir werden das einbauen in die Sendung. Vorher hören wir Musik. Wir werden gleich das Rätsel auflösen. Aerobic Sauschware gab es ja heute. Von Tokotronic. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Tokotronic. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Und Timo fand das ganz furchtbar. Er findet Tokotronic
schrecklich. Begrab mich lebendig, ja, könnte ich da genauso gut singen, ja, also.
Es ist der letzte Tokotronic-Song für heute.
Ich freue mich schon, aber auf den nächsten freue ich mich, den ich irgendwie.
Gut, vorher lösen wir unser Aerobic Sauschwer auf.
Ja, ich glaube, heute war es gar nicht so wahnsinnig sauschwer, denn wir haben jede Menge richtige Einsendungen bekommen.
Die müssen sich mehr anstrengen bei dem Rätsel am Freitag.
Nee, die sind schlau.
Der Hörer ist schlau.
Die Autoren müssen sich anstrengen. Die Hörer sind schlau, das ist völlig klar.
Ja,
die sind zu schlau für unsere Rätselmacher.
Genau, heute gab es nämlich Folgendes. Es gibt verschiedene akustische Einheiten und es war wieder mal der gemeinsame Nenner gesucht, dieser akustischen Einheiten. Und das war nicht allzu schwer für unsere Hörer.
Aerobic.
So schwer.
Lecker, deine Spaghetti.
Jürgen?
Ja?
Noch 3 Paletten Wandfarbe aus Regal 13 und 2 mit Fugenmasse aus der 22, ja? Bitte fix.
Ja, hol ich dir, Chef.
Was ist denn das?
eine Linde?
Nein, das ist eine Eiche.
Quatsch, das ist doch keine Eiche. Eichen haben vollkommen andere Blätter. Es könnte vielleicht eine Buche sein.
Ja, oder eine Esche?
Ja, und der Timo, der guckt so herrlich hilflos hier im Studio. Bei dem ist der Groschen noch nicht ganz
Einfältigkeit, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, es gab in allen diesen Feldern ein gemeinsames Besteck, Fahrrad, Kabelstapler,
ja, es klingelt Bäume. Immer noch nicht.
Es klingelt noch nicht. Gesucht war der Begriff Gabel. Ja, Gabel, Spaghetti, Gabel, Stapler, Astgabel und Stimmgabel waren unter anderem zu hören.
Gut, dass ich hier drin bin und nicht da draußen.
Genau. Dafür darfst du jetzt aber den Gewinner auslosen.
Oh ja.
Sozusagen, nein, du brauchst nicht zu kommen. Ich habe kein Papier ausgedruckt. Wir schonen die Umwelt, sondern ich klicke mich durch die richtigen Lösungen und du sagst irgendwann Stopp, okay? Und dann haben wir ihn. Ich fange an zu klicken. Es ist so viel, dass ich hier wild hoch und runter springen muss.
Okay, stopp.
Entschuldigung. Jetzt habe ich ausgerechnet eine Mail, die nicht sich mit Aerobic befasst.
Was, okay, sowas nochmal. Landet in deinem Postfach.
Ja.
Aber hier wird nicht geschummelt. Wir haben eine echte Lostrommel hier am Start.
Stopp.
Okay. Dann hat's hier der letzte, die letzte Einsendung hat's geschafft. Pascal Hoffmann hat gewonnen, und zwar heute nicht nur ein D-Radio Wissen T-Shirt, sondern
den DAB USB Radio Stick, mit dem man dann digital Audio Broadcast Radio Qualität hören kann mit dem Laptop oder sonstigen Geräten.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und dann machen wir weiter mit unserer Tennissendung. Vorher hören wir einen Song von Deichkind, der heißt Remi Demi. Und was der mit Tennis zu tun hat, das hören wir gleich. Remi Demi von Deichkind, das war schon eher nach deinem Geschmack, Timo.
Eher.
Also immer noch nicht so ganz, ne?
Nee, nicht ganz, aber kommt noch.
Wir arbeiten uns voran. Heute Halbfinale in Wimbledon. Roger Federer gegen... Wie heißt der Herr Dvorkovic? Ich bin wieder gut vorbereitet.
Den, der sonst
Djokovic
immer gewinnt.
Heißt er. Genau, der die Nummer 1 ist, der hat heute verloren. Hören wir gleich nachher noch ein bisschen was dazu. Jetzt erstmal Jochen Spengler über das Turnier in Wimbledon und den All England Lawn Tennis and Croquet Club, in dem Erdbeeren eine besondere Rolle spielen. Warum eigentlich Erdbeeren, wisst ihr das?
Ich wusste es mal und hab's sofort wieder vergessen.
Okay, ich glaube, Herr Spengler erklärt es uns gleich. Seine Reportage beginnt aber mit der damaligen Originalreportage vom Finale 1985, Boris Becker gegen Kevin Curran. 40-30.
Nach 2 Stunden und 2 Minuten hat Boris Becker Matchball.
White, please.
Ja!
Wimbledon hat unvergessliche Momente geliefert und es ist für Spieler und Zuschauer noch immer das faszinierendste Tennisturnier der Welt. Warum eigentlich?
Partly because it's the oldest.
Zum Teil, weil es das älteste ist, sagt Johnny Perkins, der Marketingsprecher von Wimbledon.
Partly because it's still played on the original surface, it's lawn tennis.
Dann, weil es immer noch auf dem ursprünglichen Untergrund gespielt wird, auf Rasen, und zum Teil auch, weil wir hier ein Tennisclub sind. Das ist ein normaler Tennisclub und das ist ein bisschen anders als anderswo. Und ja, ein ganz normaler Verein ist der All England Lawn Tennis Club wirklich nicht. Wer beitreten will, der braucht 4 bürgende Altmitglieder und sehr viel Geduld. Ein dickes Portemonnaie nicht zu vergessen, aber über Geld und Beitragshöhe spricht man hier nicht. Auf das Mitglied wartet eine überaus gepflegte Anlage, durch die Johnny Perkins führt. Bis zuletzt wird gekehrt, gepflanzt und gestrichen. Bänke, Tische, Zäune in dunkelgrün, neben lila die Vereinsfarbe. Üppig blühen die Petunien und Hortensien, Efeu und wilder Weinranken. Um den Center Court mit seinen 15.000 Sitzen gruppieren sich 18 Rasenplätze, ein Spielerzentrum mit Relax, Zone, Cafeteria und Friseur, das Clubhaus, ein Mediencenter und ein Museum, wo Steffi Graf im Videoclip die einmalige Atmosphäre von Wimbledon preist.
The most spectacular setting you can find in terms of traditions, in terms of atmosphere, in terms of decor.
Außerdem gibt es Restaurants, Bars, Souvenirshops, Kioske sowie Verkaufsstände für Champagner, Pimms und natürlich die Erdbeeren aus der Grafschaft Kent. Wir haben hier eine große Bibliothek, die größte Tennisbibliothek der Welt, aber nirgendwo findet man einen Hinweis darauf, dass Erdbeeren formell als Frucht des Turniers eingeführt worden wären. Es kommt wahrscheinlich daher, dass Erdbeeren eben die Saisonfrüchte waren, bevor wir aus der ganzen Welt Obst importiert haben. Begonnen hat alles 1877, als der Club 10 Pfund brauchte, um die von einem Pony gezogene Rasenwalze zu bezahlen. Also kamen sie auf die Idee, ein Turnier abzuhalten und von den Zuschauern Eintrittsgeld zu nehmen. Es wurden mehr als 10 Pfund und sie dachten, oh, da könnten wir mehr draus machen.
And so here we are, 125 championships later. Thanks to the broken pony roller.
Bis heute, sagt Johnny Perkins, steht Wimbledon für die sorgsame Balance zwischen Bewahren und Erneuern. Ob es nun das Dach ist, mit dem der Center Court versehen wurde, die Bestuhlung, die Computersysteme hinter den Kulissen oder das 3D-Fernsehen. Wir sind erfolgreich, weil wir immer versucht haben, uns zu bewegen. Wir waren die Ersten, die 1968 ein offenes Turnier ausgerichtet haben für Profis und Amateure. Aber gleichzeitig haben wir 2-3 Elemente bewahrt, die unseres Erachtens zum Wimbledon-Feeling gehören. Zum Beispiel die weiße Spielkleidung, der Verzicht auf Bandenwerbung, der Regen oder die Royals in ihrer Loge, vor denen allerdings nicht mehr geknickst und gedienert werden muss. Zur Tradition gehört auch, dass Wimbledon ein Turnier bleibt, für das man auch als Normalo Tageskarten erstehen kann. Das gilt wörtlich. Die Warteschlange ist meist hunderte Meter lang.
5-4, Nadal.
Also das Rätsel Erdbeeren hat er gelöst, oder auch nicht so ganz gelöst, Jochen Spengler. Es waren halt Saisonfrüchte in der Zeit, es ist halt Erdbeerzeit und was anderes gab es halt auf der Insel nicht.
Muss ja nicht immer gleich der ganz große Wurf sein.
Aber es ist trotzdem eine großartige Frucht und passt wunderbar zum Tennisspielen. Hat sonst Wimbledon für euch eine Bedeutung? Also verfolgt ihr das heute noch? Also ich muss sagen, ja, ich bekomme es mit, aber ich habe jetzt da kein einziges Spiel gesehen bis jetzt.
Alles, was ich damit in Verbindung bringe, bezieht sich im Prinzip auf Kindheit. Also wie gesagt, heute ausgeschlossen wegen läuft ja nirgendwo mehr und damals. Ja, woran ich mich noch erinnere, ich habe mich tierisch geärgert über jeden Satz oder Tiebreak als Kind, den das Ganze noch länger ging und mein reguläres Nachmittagsprogramm damit verhindert hat. Ja.
Du warst kein Fan der Tennisübertragungen. Hast nicht mitgefiebert mit Boris Becker oder Steffi Graf?
Nee, also erstmal nicht so wirklich, nein. Und irgendwann aber dann doch.
Ja, also ich habe mich auch damals ein bisschen, muss ich jetzt gestehen, anstecken lassen von dieser Boris Becker-Manie, als er noch sehr jung war und das aufstrebende Talent. Ich habe mich vorher auch nicht besonders für Tennis interessiert und erinnere mich noch, dass ich da als Studentin eben plötzlich stundenlang vor dem Fernseher saß und irgendwie ein Turnier gesehen habe von ihm gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, wo das irgendwie 3 Stunden dauerte und hinterher waren sie alle so fertig, dass sie nur noch so über den Platz torkelten und es hörte und hörte nicht auf, weil beide ungefähr gleich gut waren. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer sich da wirklich letztendlich durchgesetzt hat, aber das hatte plötzlich dann auch irgendwie was Faszinierendes, aber es war wirklich auch nur eine Eintagsfliege, als es dann, Herr Becker nicht mehr süße 17 war und verschwand das auch wieder von meinem Horizont.
Böse Zungen behaupten ja, deutsche Sportfans interessieren sich für Sportarten ja nur, wenn es deutsche Spitzensportler gibt, die im Fernsehen auftauchen und erfolgreich sind.
Da ist schon was dran. Also jedenfalls, klar, interessiert man sich vielleicht mehr dafür, wenn jetzt auch ein Deutscher an der Spitze ist. Und es wird natürlich dann auch mehr in den deutschen Medien gezeigt und drüber geredet und drüber geschrieben. Also kriegt man es auch mehr mit, ist schon klar.
Also ich habe mich eigentlich mehr dafür interessiert, als Federer und Nadal sich ihren Zweikampf geliefert haben. Da habe ich mich dafür interessiert. Und irgendwie, ich kann das nicht klarer benennen, ich bin da weiß Gott kein Experte, aber irgendwie waren das auch andere Spieler, als die, die ich als Kind in Erinnerung hatte. Das war immer, erst schlägt Boris Becker, 5 Asse oder 4, ja, und dann Pete Sampras und dann wieder Boris Becker. Und hier, da ist irgendwie das ist eine andere Kraft, eine andere Wucht, eine andere Technik irgendwie im Spiel, war mein Eindruck, ohne dass ich das näher jetzt erläutern könnte.
Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, zur Modernisierung des Tennis, wie es schneller geworden ist. Anita Horn hat uns ein Stück gemacht, hören wir später. Jetzt erstmal noch einen weiteren Song zum Thema Tennis und zu einer der erfolgreichsten Spielerinnen, auch in Wimbledon, Steffi Graf. Es gibt einen Song von Hugh Laurie, den die Leute heute kennen als Dr. House, der in den 90er Jahren, wie ich jetzt hier gelesen habe im Internet, ich glaube 1993, in der Show, der Comedy-Show, der britischen Comedy-Show A Bit of Fry and Laurie, einen Song veröffentlicht hat mit dem wunderbaren Titel I'm in Love with Steffi Graf. Hugh Laurie war I'm in love with Steffi, ja, jetzt kriege ich es nicht mehr aus. Hat gesungen, I'm in love with, das ist echt ein Zungenbrecher. Ich bewundere diesen Schauspieler, dass das so fehlerfrei gleich tausendmal hinausgebracht hat. I'm in love with Steffi Graf aus den 90er Jahren. Da war er noch richtig jung, haben wir gerade festgestellt. Und wir haben ein paar erste Kommentare auf unsere Frage.
Ja. Also die Mehrzahl ist jetzt nicht so richtig Tennis begeistert. Also Michael Panzer schreibt zum Beispiel, Tennis hätte ihn noch nie begeistern können. Auch Tischtennis gehört nicht zu seinen Sportfavoriten. Er fände es doch recht langweilig und monoton. Ist ja immer dieses Plöpp, Plöpp, klar.
Das gilt nur für das Spiel natürlich. Drüber reden ist eine andere Sache.
Das ist natürlich eine andere Sache, klar. Auch Christian Grube findet es langweilig und Marlene Schulz findet, es gibt Spannenderes im Leben.
Okay. Trotzdem hat die ARD nach wie vor einen Reporter bei den englischen Tennismeisterschaften. Thomas Perlebach hat heute Nachmittag mit Tobias Oehlmeier gesprochen, während des Gesprächs zwischen Roger Federer und Herrn Djokovic. Herr Federer hat, wie gesagt, inzwischen gewonnen. Es ging in dem Gespräch aber dann auch vor allem ums Geld, nämlich um die Frage, wie reich kann man eigentlich heute noch durch Tennis werden? Nach wie vor sehr reich offenbar, sehr viel Preisgeld unterwegs. Und Tobias Oehlmeier hat Herrn Perlebach als erstes die Frage gestellt, was kriegen denn die Sieger dieses Jahr in Wimbledon?
Ja, man wird gut bezahlt. Das sind 1,15 Millionen Pfund umgerechnet, 1,45 Millionen Euro. Das ist ein üppiges Zubrot, was die Damen und Herren hier verdienen. Das ist natürlich für den Normalsterblichen eigentlich überhaupt nicht mehr zu fassen. Über 1 Million für einen Turniersieg. Aber so ist das halt, wenn diese ganze Geldmaschinerie hier in Wimbledon ins Laufen kommt, mit Fernsehgeldern, mit Sponsoren, dann bleibt auch für die Spieler, und das sind ja die Hauptakteure, einiges hängen. Und wenn ein Andy Murray, der große britische Hoffnungsträger hier in der Abendveranstaltung, die es zwar offiziell nicht gibt, aber natürlich gibt es sie, wenn das Dach geschlossen wird, dann hat er teilweise über 90% Einschaltquote und das wird natürlich gut bezahlt.
Glauben Sie denn, dass die Spieler bei so einem Halbfinale oder auch davor an das Geld denken?
In keiner Sekunde. Überhaupt nicht. Zumindest nicht die beiden, die da unten stehen. Roger Federer wird auf geschätzte 47 Millionen US-Dollar Preisgeld im vergangenen Jahr geschätzt. Ich glaube, da ist dem das völlig wurscht. Der will diesen Titel haben. Und ob da 1 Million mehr oder weniger aber rüberkommt, die haben alle genug. Und Djokovic hat ja auch schon alleine im vergangenen Jahr über 12 Millionen US-Dollar an Preisgeld verdient. Die spielen hier wirklich nur noch, und das gilt auch für einen Rafael Nadal oder Andy Murray, die spielen hier wirklich nur noch um den Titel.
Nun sprechen wir da über absolute Topverdiener. Wie sieht's denn aus mit den Hinterbänklern auf der Weltrangliste, mit denen, die sich so gerade mal für so ein Grand Slam Turnier qualifizieren und das auch nur ab und zu?
Ja, aber die kommen auch eigentlich ganz gut klar. Die haben natürlich hohe Kosten, die haben natürlich Flugkosten, aber da gibt's Around the World Tickets und sie glauben es gar nicht, wie viele Doppelspezialisten selten bis nie Business Class fliegen, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Aber ich gucke hier mal zum Beispiel Angelique Kerber, Halbfinalistin in diesem Jahr in Wimbledon, hat in diesem Jahr schon 900.000 US-Dollar verdient, kommt auf ein Karrierepreisgeld von 2,2 Millionen. Das ist natürlich, wenn man Kosten für Trainer, für Physio und so alles abzieht, noch nicht richtig üppig. Sie wird da, und Steuern gehen ja auch noch runter, aber das sind jetzt keine Preisgelder, wo man sagen kann, die nagen hier am Hungertuch.
Nee, das sollte man sich nicht.
noch nicht üppig. Also es reicht noch nicht, um sich zur Ruhe zu setzen, aber die sind auf einem guten Weg. Und bei den Damen ist es ja wirklich so, dass hier seit einigen Jahren auch in Wimbledon die Damensiegerin das gleiche Preisgeld erhält wie der Herr. Das war nicht immer so, als letztes dann Wimbledon. Und das ist natürlich eine Diskussion, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht.
Ja, da würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Unter Gleichbehandlungsaspekten sollte das ja in unserer heutigen Zeit keine Frage sein, dass Männer und Frauen gleich verdienen. Aber es gibt natürlich auch wirtschaftliche Aspekte. Will heißen, lassen sich denn weibliche Tennisprofis genauso gut vermarkten wie die Männer? Schauen da genauso viele Leute zu, wenn die spielen?
Also die Männer behaupten natürlich, dass ihr Sport interessanter sei. Die Damen sehen das eigentlich auch ein bisschen so, weil so ein Roger Federer ist natürlich schon ein Kassenmagnet. Herrentennis lässt sich in der Tat ein Tick besser vermarkten. Die Damen holen aber auf. Das große Problem eigentlich ist, gleicher Lohn für gleiche Leistung. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist okay. Hier ist es aber so, dass zum Beispiel die Herren Djokovic und Federer 3 Sätze gewinnen müssen, um zu wissen, ob sie im Finale stehen oder ob sie nach Hause fahren dürfen. Gestern Angelique Kerber oder auch Serena Williams, die waren nach 2 Sätzen weiter oder durch. Das ist das Problem. Bei den Damen geht es hier meistens maximal über 3 Sätze und bei den Herren halt maximal über 5 Sätze. Und darauf angesprochen hat Julia Görges, die junge deutsche Spielerin aus Bad Oldesloe, gesagt, ja, bei den Grand-Slam-Turnieren, das ist schon komisch. Die spielen 5 Stunden und wir 55 Minuten. Da ist so ein Ungleichgewicht da, das sieht sie auch so. Sagt sie, aber bei den normalen Turnieren über das ganze Jahr gesehen, da ist es so, dass eine Dame für einen Erstrundensieg halt im Schnitt deutlich weniger bekommt als ein Herr. Und insofern würde sich das dann durch diese Turniere hier ein bisschen ausgleichen. Da kann man, glaube ich, mitgehen. Das ist nicht ganz verkehrt, diese Sicht der Dinge.
Mit Überraschung stelle ich ja immer wieder fest, dass auch in den nationalen Tennisligen häufig Weltranglistenspieler aus der ganzen Welt antreten. Vor ein paar hundert Zuschauern, wenn es hochkommt, wie finanzieren denn die Vereine diese Stars? Die machen dann 2 oder 3 Ligaspiele mit und dann sind sie wieder weg.
Ja, aber die kommen ja meistens nicht. Die stehen meistens wirklich auf diesen Meldelisten drauf. Und das ist auch immer ein Problem, weil die ja so viele Verpflichtungen mittlerweile haben weltweit durch ihre Turnierserien. Wer das finanziert? Private Gönner. Das sind einfach Leute, die Spaß am Tennis haben und sich die Nummer 65 der Welt für ihr Team einfach mal gönnen. Und für die Damen und Herren ist das eigentlich auch ganz praktisch. Da kann man zumindest mal die Reisekosten fürs Jahr. Das war immer so, dass die deutschen Spieler mal sagen, wenn ich Bundesliga gemeldet bin, dann kriege ich so einen Betrag irgendwie um die 100.000 oder so. Da habe ich meine Reisekosten schon mal fast raus und der Rest ist dann Zubrot. Das ist für viele so der Ansatz, Bundesliga zu spielen. Aber das große Geld wird da nicht verdient.
Und im Anschluss spielt dann noch Andy Murray, der Schotte, gegen Jean-Wilfried Tsonga, einen Franzosen. Ich nehme an, die Briten hoffen da auf einen historischen Moment und da ist auch das Geld egal.
Da ist das Geld wirklich völlig egal. Aber heute heißt es 100% für Murray, denn der letzte Brite, der hier gewann, war 1936 Fred Perry und der letzte Brite, der im Finale stand, war 1938 Bunny Austin. Die kennt wirklich kaum noch einer. Und Andy Murray hat es 3-mal hier ins Halbfinale geschafft, steht zum 4. Mal jetzt da drin. Aber das Endspiel, das wäre es halt. Ob er es dann gewinnt oder so, das ist dann auch egal. Aber für Wimbledon ist das natürlich eine Katastrophe. Das britische Turnier, das britische Rasenplatz-Turnier, das Tennismecker schlechthin und weit und breit kein Brite jahrelang in Sicht, der da mal gewinnen konnte. Und insofern drücken sie alle heute die Daumen. Aber ich glaube, wenn sie das hier so mitverfolgen könnten, wenn die ganze Nation auf 2 Schultern guckt und auf eine Hand und einen Tennisschläger, dann wird das für den armen Jungen wird das sehr, sehr schwer werden.
Ganz
und
kurz.
Er ist Schotte. Und wenn die Briten einem Schotten die Daumen drücken, dann können sie sich ungefähr vorstellen, wie groß die Not sein muss.
Und ich nehme an, in den 30er Jahren, als die letzten Briten im Endspiel standen, da gab es noch nicht mal Preisgeld.
Nein, Preisgeld gibt es offiziell erst seit 1968. Man fing damals sehr bescheiden an. Der Sieger hier 2000 Pfund war natürlich viel Geld damals. Die Siegerin 750 Pfund, da war die Männerwelt, wenn Sie so wollen, noch in Ordnung. Das hat sich dann immer ein bisschen mehr angeglichen. Aber seit 2007 wird also hier werden Damen und Herren hier gleichermaßen entlohnt. Und vielleicht noch ganz interessant, die Gesamtdotierung des Turniers 1968 betrug 26.150 Pfund. Das ist in etwa das, was man heute bekommt, wenn man hier die 2. Runde erreicht.
Thomas Perlebach im Gespräch mit Tobias Oehlmeier über die Gelder, die im Tennis unterwegs sind. Und interessant auch die Bemerkung, mit 2,5 Millionen eingespieltem Preisgeld kann man sich noch nicht zur Ruhe setzen. Aber das ist schon mal ganz nett.
Wenn man bescheiden lebt, doch. Dann.
Ich würde sagen, mit 2,5 Millionen würde ich meinen Job nicht aufgeben, aber man kann da auch mal dann ein bisschen Pause machen, wenn man Lust hätte.
Mhm. Ja, ich hätte auch nichts dagegen. Ja, ich könnte mir das auch gemütlich vorstellen.
Das sind ja immer so die Sachen, das macht Spaß, drüber nachzudenken. Ich befürchte, es wird ja immer hypothetisch bleiben, die Überlegung.
Bei uns sicher.
In der Bundesliga Gemeldezahlen, ja. Auch so ein Gespräch. In der Bundesliga Gemeldezahlen 100.000 Euro verdient man dann so von reichen Gönnern.
Ich könnte immerhin noch meinen Sohn zum Tennisprofi drillen. Der ist erst 8, der hätte vielleicht noch eine Chance.
Augen auf bei der Sportartenwahl für die Jugend, ne?
Ja.
Also Tennis, Golf, Reiten, da ist Geld unterwegs.
Man muss natürlich auch erstmal was investieren.
Fußball ist eigentlich auch so ein Sport. Wenn man da ein bisschen gut ist, dann kann man auch in den unteren Ligen schon ein bisschen was verdienen. Aber da muss man dann sich gegen große Konkurrenz durchsetzen.
Aber wenn ich bedenke, gerade bei den Männern, also wie eng diese Spiele immer sind, also das ist was anderes als bei den Frauen, ne? Aber die 63 der Welt kann der Nummer 2 schon große Probleme machen. Das ist schon ein bisschen mehr als ein bisschen gut wahrscheinlich, ne?
Man fragt sich natürlich, wenn die Summen so groß sind, die da verdient werden, warum dann überhaupt noch Möglichkeiten des Wettbetrugs da sind oder wieso das attraktiv ist für diese Spieler, wenn sie auf der anderen Seite Preisgelder verdienen können, die vielleicht sehr viel höher noch sind. Kommen wir auch noch dazu zum Thema Wettbetrug. Jetzt hören wir erstmal für Roger Federer, der heute gewonnen hat, den Roger Federer-Song.
Juhu!
Der Roger Federer-Song von der Fanpage des Tennisspielers des Schweizers. Du hast ja vorhin schon gesagt, Federer gegen Nadal, das hast du verfolgt, Timo. Dieses Duell hat dich fasziniert.
Ja, und da war ich immer sehr traurig, dass es keine Möglichkeit gab, das ein oder andere Finale im Fernsehen zu verfolgen. Ja, weil, als Persönlichkeiten finde ich die beiden unglaublich interessant. So der Gentleman und das Kraftpaket. Ja, und das waren die Spiele, die ich da gesehen habe. Das war so eng und hat mich so in den Bann gezogen. Also das war weniger stumpf.
Da hat dich Tennis dann auf einmal doch gepackt.
Ja.
Als Zuschauersport.
Und die Spiele nehmen ja nie ein Ende zwischen den beiden. Okay, inzwischen glaube ich dann doch etwas eher.
Sie kommen jetzt auch in die Jahre, die beiden. Wir haben heute Marc-Kevin Göllner zu Gast im Studio gehabt. Einen früheren Tennisprofi. Heute betreibt er in Köln eine Tennisakademie. Und Karline Thürow hat sich mit ihm unterhalten, wie sich das Tennis weiterentwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Und ihre erste Frage war, was sind die Unterschiede von Spielen in den 90er Jahren in Wimbledon und zu den Spielen von heute? Wie unterscheiden sich diese beiden Spiele?
Also die größten Unterschiede sind auf jeden Fall, dass die Spieler nicht mehr ständig oder nur Serve Volley spielen. Damals haben die Wimbledon gewonnen, die nur ans Netz gestürzt sind oder viel am Netz waren. Und heute sind die Bälle halt viel, viel schneller geworden. Der Platz ist ein kleines bisschen langsamer oder fast gleich schnell, aber das Spiel ist so dominant und athletisch geworden, dass man auch von der Grundlinie gewinnen kann, siehe Rafael Nadal.
Also Serve-Volley heißt Aufschlag machen, schnell zum Netz vorrennen und den Ball dann dem Gegner reinbrettern. Was heißt, der Platz ist langsamer geworden?
Also man kann den Platz, je nachdem wie lang man diese Halme schneidet, diese Grashalme, also erstmal ist Rasentennis eine Wissenschaft für sich. Mhm. Also die haben Greenkeeper, die bearbeiten die Plätze jeden Tag, die werden gewalzt, die werden gedüngert, die werden mit der Nagelschere geschnitten und es ist wirklich, man kann die Plätze extrem langsam machen, wenn die Halme länger sind und man kann sie auch kürzer machen. Hat alles Vor- und Nachteile, aber es ist wie gesagt eine Wissenschaft für sich.
Was ist denn der Hauptgrund? Ich nehme an, der Platz ist es nicht, ist vielleicht ein Nebenaspekt, dass das Tennis so viel schneller geworden ist. Sind es neue Techniken, neue Schläge, die plötzlich da waren?
Also die Schläge sind nicht großartig anders. Es ist mehr Kraft im Spiel. Die Spieler trainieren viel mehr außerhalb des Platzes zusätzlich noch. Und dann kommt die Komponente der mentalen Seite noch dazu, wo die Spieler einfach mental stärker sind, angstfreier spielen, mutiger auf die Bälle draufgehen.
Was hat sich denn im Bereich des Trainings verändert? Vielleicht auch Sie, wenn Sie Ihren Schülern in der Tennisakademie das Spielen beibringen. Tun Sie das auch anders, als Sie das vielleicht selber gelernt haben damals?
Klar, es gibt Bereiche aus der Beinarbeit, die man anpasst, damit man einfach sich schneller bewegen kann zu den Bällen. Und wie gesagt, es ist athletischer geworden. Die arbeiten mindestens am Tag noch 1,5 bis 2 Stunden außerhalb des Platzes, wo sie Konditionstraining, Kräftigung, Krafttraining in Form von EMS, Neurotraining machen. Also da gibt's so viele neue Sachen, die das einfach ermöglichen.
Kraft haben Sie schon angesprochen. Kann man sagen, dass heutzutage Kraft wichtiger ist als Technik?
Nee, die Technik ist letztendlich das Wichtigste. Letztendlich muss man ja noch Tennis spielen. Da entscheidet ja dann, auch wenn ich eine gute Technik habe, ich muss ja auch Taktik einsetzen können. Von der Kraft her oder vom Spielerischen her ist es relativ ausgeglichen im Herrentennis. Im Damentennis ist noch ein kleiner Unterschied, aber der passt sich im Moment gerade ganz gut an. Aber man muss sagen, dominant ist natürlich die taktische Seite.
Angstfrei, haben Sie gesagt vorhin. Und Tennis gilt ja tatsächlich als extrem psychologische Sportart. Welche kognitiven Fähigkeiten muss ein moderner Tennisspieler denn mitbringen, außer dass er angstfrei ist?
Also er muss auf jeden Fall sich super konzentrieren können. Und er muss auf dieser Gefühlsklaviatur, die er ja ständig durchläuft, da muss er wirklich probieren, Meister seiner Gefühle zu werden.
Wie muss man sich diese Gefühlsklaviatur vorstellen? Was ist da das Spektrum von dem, was man dort erlebt auf dem Platz?
Auf jeden Fall das gesamte Leben im Zeitraffer. Wir haben früher immer gesagt, auf dem Tennisplatz, da hat man von es läuft super gut, ich bin super erfolgreich zu ich stehe kurz vor einer Niederlage und ich könnte durchdrehen, der Schiedsrichter hat mich beschissen gerade, die Bälle sind zu schnell, die Sonne scheint zu stark, der Vogel stört mich. Also man muss sich schon wirklich zusammenreißen.
Man hört ja tatsächlich mal immer wieder von Aufschlägen mit 200 Kilometer pro Stunde. Ist das Standard geworden mittlerweile?
Früher waren es so 20 bis 30 aus den ersten 100, die 200 und mehr serviert haben. Heute machen das fast alle. Also heute redet ja, der Weltrekord ist 263. Mhm. Das muss ich mir mal vorstellen. Ich habe mal letztens ausgerechnet, ich habe meinen schnellsten Aufschlag war damals 138 Meilen. Was ungefähr 230 Kilometer sind. Und das fand ich schon sauschnell. So, dann kommt einer und der sieht einfach mal 34 Kilometer schneller als ich. Ist schon erstaunlich.
Sind Sie auch nach Ihrer Profikarriere schneller geworden noch?
Ich bin schneller müde geworden, weil ich ja weniger tue. Aber es ist ja auch so, wir haben das Material angesprochen. Obwohl ich jetzt nicht mehr so viel trainiere, wie ich es früher gemacht habe, serviere ich immer noch mit 200.
Eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Könnte denn jemand, der ein passionierter Hobby-Tennisspieler ist heutzutage, vielleicht einer Ihrer Schüler, den Boris Becker oder die Steffi Graf von 1980 bezwingen? Ginge das?
Nein.
Nein?
Ganz klar, nein.
Marc-Kevin Göllner im Gespräch mit Karline Thyroff heute früh. Um 7 Uhr war er schon da im Studio. Und er serviert immer noch mit über 200 Stundenkilometer. 260 Stundenkilometer Aufschlagsgeschwindigkeit. Ich würde ja den Ball nicht sehen auf der anderen Seite.
Ja, da sind wir uns einig.
Okay, ja, vielleicht noch ein paar Kommentare aus dem Netz.
Ja, also Heike Mathiesen hat uns geschrieben und da hat einen sehr interessanten Aspekt mit ins Spiel gebracht. Sie sagt nämlich, Tennis ist die perfekte Fernsehsportart, um auf einem Musikinstrument Weltklasse-Niveau zu erreichen. Und warum? Weil, wenn man zum Beispiel Roger Federer anschaut, das, wovon sie ein großer Fan ist, der hat perfekte Bewegungsabläufe, Geschmeidigkeit und Effizienz, lobt sie. Und so möchte sie als Musikerin auch spielen.
Okay, also der Tennisspieler als Vorbild für Musiker.
Ja.
Vielleicht auch für diese Musiker, die Sportfreunde Stiller. Und die besingen ein ganz besonderes Accessoire des Tennisspielers, nämlich die Frisur von Björn Borg. Ja. Da hat der Friseur eine Aufgabe. Björn Borg, wichtiger Tennisspieler aus Schweden, in den 70er Jahren besonders erfolgreich, 82 zurückgetreten. Wir haben über modernes Tennis gesprochen und Anita Horn wollte auch modernes Tennis lernen. Sie hat noch nie Tennis gespielt und auch noch nie Tennis gelernt und hat eine erste Tennisstunde genommen in Köln und uns ihre Erfahrungen dabei in einer Reportage geschildert. Modernes Tennis von Anita Horn.
Im Tennis wurde in den letzten Jahren an vielen kleinen Stellschrauben gedreht. Dadurch sind die Spieler, deren Leistungen und das gesamte Niveau deutlich besser geworden, erklärt mir Cheftrainer Peter Eickelmann vom Tennisverband Mittelrhein und zeigt mir die wichtigsten Grundschläge.
Tennistraining Crashkurs. Also bis jetzt treffe ich zumindest, ist schon mal gut. Ist auf jeden Fall viel Beinarbeit.
Professionelles Tennis bedeutet also gezielte Technik und viel Taktik. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten so einiges verändert. Zum Glück, wenn man sich zum Beispiel die Anfänge des Tennissports anguckt. Die gehen auf das 12. Jahrhundert zurück, als noch ohne Schläger gespielt wurde, beim Jeu de Paume.
Jeu de Paume, das Spiel mit den Handflächen.
Französische Mönche haben damals
»Haltet die anderen Bälle«
gerufen, also das französische
»Tenez«
haben »Halten«, bevor sie mit der Hand aufschlugen. Mittlerweile gibt es diverse Arten von Schlägern, die gut 30% leichter sind als damals.
Ich habe jetzt tatsächlich einen Unterschied gemerkt zwischen den Schlägern. Mit dem fällt es mir leichter. Das ist jetzt einer für eher Anfänger. Wie viel wiegen die und wie funktioniert das? Also was hat sich hier genau am Material verändert? Was ist anders geworden?
Früher war es Holz und inzwischen ist es ja immer noch so, dass die Materialien immer leichter werden. Nicht viel leichter, aber leichter werden, innen hohl werden, höhere Steifigkeit haben, dadurch letztlich mit weniger Kraftaufwand mehr Beschleunigung ermöglichen.
Das hier in der Mitte ist auch Kunststoff, das sind so, ja, ist das Netz im Prinzip, das war früher dann aus?
Das war früher oft aus Darm, Naturdarm. Es gab auch Kunststoff schon, der war nicht so hochwertig, wie er das heute halt eben ist. Und der Darm, der Naturdarm, der früher gespielt worden ist, war halt eben sehr wasserempfindlich, sehr teuer. Und die Kunststoffe, die Kunstdarmseiten, die man heute spielt, sind eigentlich sehr gut.
Und ein Aspekt des Materials ist besonders wichtig.
Es geht vor allen Dingen auch um die Schlagschnelligkeit. Das heißt, je leichter der Schläger ist, kann ich ihn möglicherweise umso schneller bewegen. Er darf nicht zu leicht sein, weil sonst hält er die Masse des schnell ankommenden Balles nicht aus. Also Leistungsspieler haben immer noch einen Schläger, der deutlich über 300 Gramm wiegt. Und das zusammen, Material plus gute Ausbildung, gibt diese hohen Schlaggeschwindigkeiten heute.
Der Schlagrekord liegt heute bei rund 260 Stundenkilometern. Durchschnittlich wird ein Ball mit etwa 160 km/h gespielt. Das war damals mit den schweren Holzschlägern kaum denkbar. Aber nicht nur beim Material, auch im Training selbst hat sich so einiges verändert. Alleine dadurch, dass früher zunächst nur Männer zugelassen waren. 1884 wurden dann separate Wettbewerbe für Damen-Einzel und Herrendoppel eingeführt. Das Damendoppel und Mixed wurde erst 1913 in das Programm aufgenommen. Es sind also insgesamt mehr Spielerinnen und Spieler auf dem Markt. Die Konkurrenz ist größer und somit auch die Anforderungen an ein immer spezifischeres Training, inklusive Nachwuchsförderung.
Das gesamte Training hat sich nicht nur im Umfang gesteigert, sondern hat sich auch von der Qualität her gesteigert. Also wenn man sieht, wie jetzt Spieler, die 10, 11, 12 Jahre alt sind, wie die Tennis spielen, die sind technisch oft schon so gut ausgebildet und auch teilweise konditionell schon ganz gut ausgebildet, dass das ein ganz anderes Niveau ist als vor 20 Jahren zum Beispiel noch. Und natürlich, je mehr Spieler im Alter von 10, 12, 14 Jahren besser Tennis spielen, das heißt, je stärker die Konkurrenz ist, desto mehr entwickelt sich das eben auch.
Dazu gehört zum Beispiel, dass Spielerinnen und Spieler heute beidhändig gleich gut trainieren und trainiert sein sollten.
Das, was sich im Wesentlichen verbessert hat, dass die Spieler fast alle beidhändig spielen. Also die beidhändige Rückhand, die ja anfangs etwas umstritten war, wo man Wirbelsäulenschäden vermutet hat und sowas alles, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Das heißt, ich kann im letzten Moment noch zwischen Longline und Cross variieren praktisch. Ich habe eine gute Stabilität im Schlag, das heißt, ich habe sehr wenig Freiräume, wo ich was falsch machen kann, dadurch, dass beide Hände dran sind. Also ist gerade bei Mädels eigentlich der Schlag, der sehr, sehr stabil ist.
Und auch, dass Spieler nicht mehr nur allgemein trainieren, also Aufschläge und Beinarbeit, sondern wettbewerbsspezifisch angeleitet werden.
Man hat festgestellt, dass da mal Aufschlag, Return und erster Nachfolgeschlag, dass das die Schläge sind, wo sich der Punkt fast schon entscheidet. Das heißt, das sind also sagen wir, Schläge, die in jede Trainingseinheit unbedingt hineingehören. Aufschlag, Return, Folgeschlag. Muss man einfach üben. Also das Schlagen mit Matchsituationen, mit auch vielen Ballwechseln, das hat sich schon gezeigt, dass das der richtige Weg ist.
Zudem ist das Konditionstraining heute besser als damals. Funktionaler und ganzheitlicher. Bei einem Match, das durchaus mal 4 Stunden dauern kann, ist das sehr wichtig. Ebenso die Regeneration. Und ein weiterer klarer Vorteil gegenüber früher sind außerdem die elektronischen Sensoren an Netz und Linien. So können Fehler punktgenau per Videobeweis entlarvt werden.
Anita Horn hat modernes Tennis gelernt. Nach den Nachrichten reden wir mit Benjamin Best, beziehungsweise Daniela Tepper hat mit ihm gesprochen über Wettbetrug im Tennis. Und davor noch Chris Thompson mit The Challenge, der Titelsong der Wimbledon-Übertragung von 1989 im Fernsehen. Wir sprechen heute über Tennis, wie das Tagesthema heute, großer Sport, großes Tennis. Im Studio sind weiter Rachel Gessert, Timo Krampes, ich bin Wolfgang Schiller und neu im Studio Michael Bödecker von den Nachrichten.
Hallo.
Der uns sagt, was heute wichtig war.
Ja, vielen Dank. Ich versuch's mal. Also zum Beispiel in den Wissensnachrichten, da war es ja in den letzten Tagen so, dass es sehr viel Spektakuläres gab. Am Mittwoch das Higgs-Boson, gestern hieß es in Nature dunkle Materie, entdeckt zum ersten Mal. Da gibt's heute nichts, was so richtig raussticht. Aber in unseren Weltnachrichten zum Beispiel, wir haben es eben auch nochmal gehört in den Nachrichten, das RAF-Mitglied Verena Becker ist verurteilt worden. Das war schon am frühen Nachmittag heute. Die hat 4 Jahre bekommen. Allerdings sind ungefähr 2,5 davon schon vergolten letzten Endes.
Was ich ja nicht verstehe, ist, warum die nochmal verurteilt wird. Die ist ja schon mal verurteilt worden für ihre Taten in der RAF.
Das stimmt eigentlich, aber jetzt...
Doppelt
hält besser. Ich muss noch mal ins Gefängnis.
Genau. Was auch nochmal neu gemacht wurde, ist eine Auszählung der Stimmen in Mexiko. Das war heute auch noch eine Meldung, die wir relativ wichtig fanden. Da hatte der zweitplatzierte Herr Obrador nochmal das Ganze angefochten und wollte eine Nachzählung haben. Die ist jetzt passiert und es hat sich das bestätigt, was auch am Wochenende schon war, nämlich dass Peña Nieto gewonnen hat.
Also man hat ehrlich ausgezählt in Mexiko. Das hat alles korrekt hingehaut.
Ich war nicht dabei, aber okay. Hoffen wir es mal.
Ja.
Genau. Das waren so ein paar der Hauptmeldungen.
Okay, und was hat es nicht geschafft in die Nachrichten?
Ja, vieles. Also es kommen ja tausende Meldungen jeden Tag bei uns rein über die Agenturen. Und unter anderem haben wir die hier nicht komplett aussortiert, aber wir haben einen Teil weggelassen. Nämlich heißt es da, dass es gewaltsame Zusammenstöße gab zwischen Muslimen und Buddhisten in Birma. Allerdings wird es dann später relativiert. Also es wurden Leute festgenommen, aber die Gründe sind noch völlig unklar. Das heißt, ob das jetzt Muslime und Buddhisten waren, wie man jetzt gemutmaßt hat, ist gar nicht so eindeutig klar. Das heißt, den Teil haben wir dann nicht bestätigt gesehen und dann erstmal rausgelassen.
Wäre interessant, eine neue Konfliktlinie, ne? Früher war Birma immer Opposition gegen Militärregime, die den Deckel draufgehalten haben. Jetzt ethnische Konflikte dort.
Ja, es gibt ja noch Minderheiten, die da auch, wo es Konflikte gibt und mal sehen, wie es jetzt weitergeht, wenn sich da die ganze Lage in Birma noch weiter bessert, wie man ja jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, vielleicht.
Demokratisiert zumindest, genau, ob das dann wirklich auch alles friedlich bleibt immer. Mhm.
Dann haben wir hier noch eine Meinungsäußerung, die wir ja auch möglichst aus unseren Nachrichten weglassen. Nämlich hat Christine Lagarde gesagt, dass es jetzt wichtige Schritte gibt zur Eindämmung der EU-Schuldenkrise und hat das Ganze begrüßt in einer Rede. Das sind so Sachen, die wir dann auch aussortieren eher. Und
ja.
Dann hätten wir noch ein paar Sachen aus unseren Wissensnachrichten, die wir nicht gemacht haben. Zum Beispiel hier eine Meldung. Da heißt es in der Überschrift, mutmaßliches Textilfragment von Jan Hus präsentiert. Das klingt erstmal nicht uninteressant.
Ja.
Also Jan Hus, Theologe, ist dann verurteilt worden als Ketzer beim Konstanzer Konzil. Und dann muss man sich die Meldung aber weiter durchlesen. Es kann sich um ein Stück aus dem schlichten Bettelmönchgewand handeln von ihm. Mehr als einen Indizienbeweis könne man aber nicht liefern. Man weiß nur, dass es wahrscheinlich irgendwie Stoff aus dem 14. Jahrhundert ist.
Aber eine DNA-Spur oder irgendeine dokumentierte Chronologie der Reliquie.
Leider nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Aber im Moment müsste eigentlich die Überschrift heißen Textil aus dem 14. Jahrhundert gefunden. Das wäre dann schon wieder weniger spannend. Und
Ja,
ist auch mal was.
Setzen wir lieber einen prominenten Namen.
Genau. Sagen wir einfach mal, das hat Jan Hus gehört. Nein, vielleicht hat es das ja auch, aber zumindest die Meldung gibt es.
So könnte er gewandelt gewesen sein.
Das könnte sein, genau. Dann haben wir noch aussortiert eine Meldung, nach der ein Basejumper einen Sturz überlebt haben soll aus 400 Fuß ungefähr. Das entspricht so 120 Metern. Was schon ziemlich erstaunlich ist. Allerdings scheint die einzige Quelle, zumindest die wir gefunden haben, ein YouTube-Video zu sein. Und erfahrungsgemäß gibt es bei YouTube viele Videos, die spektakulär aussehen, aber sich dann doch später als manipuliert herausstellen.
Ein Basejumper ist jemand, der mit dem Fallschirm von einem Hochhaus herunterspringt, oder wie ist der ausgerichtet?
Genau das. Also man springt von einem festen Grund runter. Das kann ein Berg sein oder ein Hochhaus. Und dieses Mal, hat er es aus 120 Metern versucht, aber der Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Er ist dann irgendwie in einer Schneewehe gelandet anscheinend, so liest es sich hier. Und das Ganze wurde auch aufgenommen, offenbar auf Video. Aber wie gesagt, es ist auch außerdem noch ziemlich, also man nennt es mal so bunte Meldungen, so Sachen, die zwar irgendwie interessant sind, aber nicht so richtig einen Erkenntnisgewinn bringen. Und auch deswegen hätten wir es wahrscheinlich vielleicht sogar aussortiert, wenn es sich jetzt als richtig herausstellt.
Letztlich habt ihr die Pappkulisse im Hintergrund dann doch noch rechtzeitig genug erkannt.
Ich habe das Video gar nicht gesehen, ich muss mal reinschauen nachher. Aber es gibt ja, vielleicht kennt ihr das, so ein Video, in dem jemand von einer riesigen Rutsche den Berg runterrutscht und dann irgendwie 100 Meter weit fliegt und in einem Wasserbecken landet. Das wurde auch bei YouTube gepostet und sieht auch irgendwie echt aus, aber ist es natürlich nicht. Also,
gut inszeniert.
Genau. Und schließlich hätte ich zum Schluss noch eine Meldung. Ich frage mal einfach in die Runde, was würdet ihr sagen, was ist die lebenswerteste und liebenswerteste Stadt der Welt?
München, ganz klar.
Ja, das sagt der Kollege aus Süddeutschland.
Barcelona.
Ja, auch nicht schlecht.
Köln natürlich.
Ja. Oft hört man auch Münster, da gäbe es Erhebungen.
Paris.
Auch gern genommen. Aber hier heißt die Meldung, dass die lebenswerteste Stadt der Welt Hongkong ist.
Tatsächlich?
Da gibt es offenbar eine neue Studie und die wurde durchgeführt. Aber es ist im Grunde genommen so ein Klassiker. Also ich saß schon in mehreren Seminaren drin, in denen es um Recherche ging. Und da hieß es am Anfang so, Leute, jetzt sucht mal die lebenswerteste Stadt der Welt raus. Und eine halbe Stunde später gibt es 8 verschiedene Städte, weil es einfach ganz viele verschiedene Studien gibt. Und woran will man es auch festmachen? Also es ist...
Aber solche Rankings sind großartig, die Zeitungen in der Stadt zu verkaufen, in der das Ranking dann die Stadt ganz besonders gut oder ganz besonders schlecht ausweist. Und wenn, das ist ja auch, gewisse Magazine finanzieren sich mit solchen Rankings alle 4 Wochen. Dafür funktioniert es großartig.
Eben, aber es ist halt nicht so eindeutig zu sagen. Also ob es jetzt Hongkong ist und wie gesagt, woran will man es festmachen? Also,
nicht einmal ein Fall für Katharina Schüller, würde ich sagen.
Für die Statistikerin bei uns, ja.
Genau. Michael, vielen Dank für diese Nachrichten.
Gerne.
Michael Bödecker, du schreibst jetzt noch weiter bis Mitternacht.
Genau, ich mache noch ein bisschen.
Und wir hören weiter, was du uns zu melden hast. Und wir machen weiter mit unserem Tennis-Thema in der Redaktionskonferenz. Und da haben wir jetzt etwas Romantisches ausgegraben. Erik Satie hat einen Sportzyklus geschrieben für Klavier, der heißt Sport et Divertissement. Und da gibt es auch ein ganz kurzes Stück über Tennis. Sport et Divertissement, das Tennis von Erik Satie.
Ja.
Und es gibt einen kurzen Post.
Es gibt einen Post, der gut zu der Knappheit des Liedes passt, nämlich Marcel Stubbe, der hat uns geschrieben, er würde ja Tennis gucken, wenn ein Spiel 20 Minuten ginge.
Ja, das ist selten, dass es so kurz geht. Ich glaube, es gab mal ein Finale von Steffi Graf in Paris. Ich weiß nicht mehr die Gegnerin. Ich glaube, die hat sich ziemlich geschämt, weil das ging 6:0 und 6:0 aus. Und das hat, glaube ich, kaum mehr als 20 Minuten gedauert. Aber das war eine Ausnahme dann doch.
Ja, das war wohl.
Wobei ich finde, eigentlich Tennisspiele dauern in der Regel nicht besonders lange im Verhältnis zu Fußballspielen. Bei den Damen zumindest. Und auch bei den Herren. Also es gibt ja viele Turniere, wo ja nur 2 Sätze gespielt werden. Also 2 Gewinnsätze.
Ja, also bei den Frauen ist es ja grundsätzlich was anderes wegen der wenigeren Gewinnsätze und weil irgendwie die Unterschiede oft auch doch sehr klar sind.
Ja, ja.
Aber naja, so ein 7-Stunden-Tennisspiel im Gegensatz zu 90 Minuten oder nehmen wir auch nur ein 4-stündiges Spiel.
Oder ein Schiedsrichter hat uns ja heute Nachmittag erzählt von einem 3 Tage dauernden Spiel, über 70 Stunden, glaube ich, habe ich dann, 70 Stunden kann ich hinkommen, aber die haben Ewigkeiten gespielt, weil in Wimbledon im letzten Satz, im 5. Satz, kein Tiebreak gespielt wird. Und da ging es dann irgendwann ins 60. Spiel oder so.
Das ist gar nicht so lange her, ne?
Das ist, glaube ich, letztes Jahr passiert. Und das ist das längste Spiel in der Geschichte des Tennis. Das dauert dann richtig lange. Aber die meisten Tennis-Matches, wo es nur auf Best of 3 geht, da ist es dann nach 1 Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden dann in der Regel vorbei. Aber klar, wenn es dann auch noch zu lang ist, dann ist es vielleicht nicht der Sport für den Zuhörer.
Ja. Definitiv nicht.
Reden wir ein bisschen über Wettmanipulationen. Da hatten wir heute auch einen Journalisten, einen Kollegen im Gast. Benjamin Best hat ein großes Feature für den WDR gemacht zum Thema Wettmanipulation im Sport, im Profisport. Ein Feature, das ausgezeichnet worden ist mit einem Award von CNN. Und ja, es geht um Wettmanipulationen im Tennis und dazu hat sich ein Tennisprofi anonym vor 5 Jahren in der ARD geäußert und diesen O-Ton hören wir jetzt erstmal.
Ich glaube, es gibt kaum Sportarten, die so geeignet sind zu manipulieren wie Tennis. Wenn ich nicht gewinnen will, wenn ich diesen einen Punkt nicht machen möchte, dann mache ich ihn auch nicht. Man kann von außen sich wundern, aber merken oder besser noch beweisen kann das einem niemand, ganz klar. Die es machen, machen es professioneller teilweise als ihren Tennissport. Wenn wir zum Trainieren auf den Platz gehen, gehen die gleichzeitig ins Internet und gucken, wo wer spielt und wie die Quoten sind. Die betreiben das teilweise hauptberuflich, habe ich das Gefühl, manchmal.
Sind das denn viele, die das machen?
Immer dieselben, aber nicht viele.
Ja, wie einfach ist es wirklich, im Tennis zu betrügen? Klar, man kann den Ball ins Ausschießen und dann geht der Punkt verloren, der Satz verloren, das Spiel verloren. Benjamin Best hat sich dazu mit Daniela Tepper, unserer Moderatorin, heute unterhalten. Ja, wie leicht ist es, im Profisport zu betrügen?
Oh, im Tennis ist es leider sehr leicht zu
betrügen, weil man ja nur einen Sportler manipulieren muss. Anders als im Fußball, wo man ja 11 Spieler hat, die man manipulieren muss. Im Tennis ist es daher viel, viel einfacher. Und es ist auch viel schwerer nachzuweisen, denn diese Tennisprofis, das sind absolute Fachmänner, die können einen Ball so platzieren, dass er im Aus ist oder ins Netz fliegt und sich ärgern. Und draußen merkt man es nicht.
Das heißt, mit anderen Worten, ist es im Grunde auch für die am einfachsten, die in der Rangliste ziemlich weit unten stehen, weil die haben ja dann eh auch keine große Chance, wirklich zu gewinnen, oder?
Ja, klar. Also Spieler, die natürlich sehr weit oben stehen, die Millionen Gehälter haben, die in den Top Ten stehen, warum sollen die manipulieren? Es ist natürlich nur interessant für Spieler, die leider eben nicht so viel Geld mit ihrem Beruf verdienen.
Tenniswetten stehen in den Wettbüros aktuell auf Platz 2 der Beliebtheitsskala. Nur damit wir mal eine Hausnummer haben, über welche Summen reden wir?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Heute findet ja das Halbfinale in Wimbledon statt zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. Bereits gestern wurden bei einem britischen Wettanbieter auf dieses Spiel insgesamt 218.000 Euro gesetzt, mit einer Einzelwette von 40.000 Euro. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, da sind es jetzt schon mittlerweile über 750.000 Euro mit einer Einzelwette von 100.000 Euro. Das wird sich heute bis zum ersten Aufschlag noch in die Millionenhöhe hochtreiben. Also man sieht, welche Summen da gesetzt werden.
Wer ist darin verstrickt? Die Spieler, Trainer, Schiedsrichter oder sind es nur in Anführungszeichen Zocker?
Naja, in erster Linie natürlich die Spieler, denn die müssen ja manipulieren. Aber es kam auch schon vor, dass Trainer involviert sind, dass also Trainer Informationen weitergeben. Und die Hinterleute sind natürlich dann die Wettbetrüger, denn die zahlen ja den Spielern letztendlich diese Summen, die dazu dann da sind, dass sie manipulieren. Nur es hat sich jetzt mittlerweile schon so verselbstständigt, dass die Spieler gar nicht mehr die Wettbetrüger brauchen, sondern die Spieler selbstständig betrügen, weil sie eben wissen, okay, ich kann so noch Summe X nebenbei dazu verdienen.
Das heißt, da setzen sogar Tennisprofis auf andere Profis und da geht es dann tatsächlich nur noch um den schnöden Mammon und kein Stück mehr um den Sport. Wie mafiös durchzogen sind denn diese Strukturen dieser Wett- und Betrugspraxis?
Also ich hatte mit einem New Yorker Mafia-Boss gesprochen, Michael Francis, der mir eben berichtet hat, dass er selber zu seiner aktiven kriminellen Zeit Sportler erpresst hat, indem er Buchmacher kontrolliert hat und über diese Buchmacher den Sportlern einen Kredit eingeräumt hat. Und wenn dann entsprechende Wettschulden sich angehäuft haben, hat er diese Spieler eben erpresst und aufgefordert, durch Manipulation das Geld wieder zurückzuzahlen. Der hat mir aber auch gesagt, dass die russische Mafia ganz stark im Tennissport involviert ist. Und da geht es wirklich auch um Gewalt, nicht nur gegen die Spieler, sondern auch sogar gegen Familienmitglieder.
Wie wird denn da die Verbindung hergestellt von der Mafia zum Spieler? Klingelt man da mal eben durch?
Wenn Sie mal auf so einem Tennisturnier waren, dann sehen Sie, dass es da sehr leicht ist, an die Spieler ranzukommen. Also es ist nicht wie beim Fußball, wo die abgeschottet sind. Es gibt natürlich den Spielerbereich, wo nur Spieler und wo nur Trainer reinkommen. Aber auf dieser gesamten Anlage bewegen sich die Sportler doch relativ frei. Und da ist es natürlich sehr einfach, an die Spieler ranzukommen. Mir hat ein Tennisprofi erzählt, dass er von Leuten angesprochen wurde. Ihm wurde ein Umschlag gezeigt mit dicken Geldbündeln und eben gesagt, wenn du heute verlierst, dann könnte das dein Geld sein. Also es ist im Tennis relativ einfach, an die Spieler ranzukommen.
Das klingt alles schwer nach Sumpf. Ist denn der gesamte Tennis, Profi-Tennis-Sport durchzogen von diesen Strukturen oder reden wir hier über Einzelfälle?
Es sind nicht viele, es sind immer wieder dieselben. Es kommt aber auch vor, dass in dieser Players Lounge, also dieser Abschnitt, der eben nur für die Spieler ist, dass Spieler da ganz offen am Internet wetten. Also offensichtlich ist die Kontrolle im Tennissport nicht so, wie sie sein soll.
Wenn so etwas auffliegt, wie wird das geahndet? In welcher Höhe liegen die Strafen da?
Also es wurden jetzt zuletzt zwei Spieler lebenslänglich sogar gesperrt mit relativ hohen Geldstrafen, 100.000 Euro. Es gibt aber auch Spieler, die nur mit mehrwöchigen Strafen belegt worden sind und relativ kleinen Summen. Da bezweifle ich, dass das wirklich Abschreckungspotenzial hat. Also man müsste die Spieler lebenslang sperren, wie es ja in zwei Fällen dann auch passiert ist. Aber auch die anderen müsste man wirklich für mehrere Jahre aus dem Verkehr ziehen.
Haben die Tennisverbände ein großes Interesse daran, diese Wettmanipulation zu unterbinden? Welchen Eindruck haben Sie da?
Sportverbände haben generell kein großes Interesse, dieses Thema anzupacken, weil sie natürlich wissen, dass ihnen die Hände etwas gebunden sind. Sie können es wahnsinnig schwer nachweisen und auch der Tennissport tut sich da sehr, sehr schwer. Es gibt natürlich immer wieder Maßnahmen. Es gibt eine sogenannte Tennis Integrity Unit, die 2008 gegründet wurde. Die soll dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Aber insgesamt ist es doch sehr schwer. Es gibt zum Beispiel ein Laptop-Verbot und ein Handy-Verbot während Tennisturnieren. Aber wie wollen Sie das durchhalten? Das kann keiner wirklich kontrollieren.
Benjamin Best im Gespräch mit Daniela Tepper. Er sagt, im Tennis ist es so leicht zu betrügen wie in kaum einer anderen Sportart. Was ich dabei nicht so ganz verstehe, ist eigentlich, ich kann doch eigentlich nur dann absichtlich verlieren, wenn ich der potenziell deutlich stärkere Spieler bin. Weil wenn ich ohnehin der schwächere Spieler bin,
dann wettet eh keiner auf dich.
Dann wettet eh keiner auf mich. Also da verstehe ich so ganz die Logik nicht.
Ja, aber wahrscheinlich, wie wir auch vorhin ja schon mal gehört haben, es gibt doch jede Menge Leute, die trotzdem recht gut sind oder wo das relativ eng beieinander ist.
Okay.
Oder wo dann eben doch mal der 60. gegen den 2. spielt und wo dann eben so Außenseiterchancen, die dann eben doch gar nicht so außenseitermäßig sind.
Es macht vielleicht Sinn, wenn man wirklich zwei gleich starke Gegner hat und man kann sagen, die Wettquoten sind 50-50 etwa und dann hat natürlich jemand, der weiß, der eine gewinnt, einen Vorteil.
Das ja, und es kommt einfach darauf an, die sagten ja auch, dass eben bei Spielen bis zu 1 Million Euro gewettet werden und dann, ne? Das dann kommt aber darauf an, wie viele Leute Geld drauf wetten. Da ist es ja im Grunde egal, wie gut die Spieler sind, ne?
Dann ist es interessant.
Also auch wir könnten spielen und wenn irgendjemand auf uns wetten würde, dann.
Klar, dann wäre aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen gegen einen starken Gegner nicht besonders hoch. Also die Wette würde nicht aufgehen. Aber wenn ich natürlich aus einer 50-prozentigen Chance eine 100-prozentige machen kann, da rentiert sich dann der Einsatz. Wir haben noch ein paar Kommentare auf Facebook bekommen.
Ja, auf Facebook und auf Google Plus haben uns noch Leute geschrieben. Also Jörg Werner schreibt zum Beispiel, dass zu Zeiten von Becker und Graf er auch fast jedes Spiel gesehen hätte und mitgefiebert hätte, auch selbst gespielt hätte. Und heute hätte Tennis nicht mehr so einen Stellenwert für ihn. Auch Martin Kolonko geht in die gleiche Richtung, sagt, als Jugendlicher hätte er 10 Jahre gespielt, aber viel seltener. Aber Tennis wäre immer noch ein super Sport. Und Ranuk Lundqvist schreibt, Tennis, ja, muss ich gucken, weil sie spielt, in Anführungsstrichen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das Steffi Graf spielt ja nicht mehr. Das dürfte also eine andere sie sein. Und seit heute wüsste er auch, wie es um die Etymologie des Wortes zu tun ist, also die Herkunft dieses Wortes Tennis. Das haben wir nämlich in den D-Radio Wissensnachrichten, haben wir das aufgeklärt, warum es Tennis heißt.
Genau, die Meldung von heute Vormittag lief, glaube ich, ein paar Mal im Tagesprogramm. Die erste Form dieser heutigen Sportart wurde vor mehreren hundert Jahren schon in französischen Klöstern gespielt. Dort wurden die Bälle mit den Handinnenflächen geworfen, also noch keine Tennisschläger mit Darmsaiten oder Kunststoffseiten, wie man sie heute verwendet. Und das Wort Tennis liegt vermutlich das französische Verb tenir zugrunde, also halten. Und möglicherweise haben die Zuschauer ihre Spieler mit dem Ausruf tenez, also haltet den Ball fest, angefeuert. Und aus diesem tenez wurde irgendwann Tennis. Das ist die Erklärung, die unsere Nachrichten heute gefunden haben für die Herkunft, die etymologische Herkunft des Wortes Tennis. Vielleicht noch ein Wort zu unserem Hörer, der auf Google Plus gepostet hat, Markus Alswede. Schade, nicht dabei. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren von Tokotronic. Lieber Herr Alswede, das war der erste Song in der Sendung, den wir heute gespielt haben, um 6:15. Vielleicht haben Sie später eingeschaltet. Haben wir auf der Liste gehabt. Oder meinen Sie, es war nicht in der Vorschlagsliste? Deswegen.
Es war nicht in der Vorschlagsliste, genau.
Okay, das wurde schon vor der Sendung gepostet. Nein, das haben wir natürlich schon vorher in der Redaktion herausbekommen, dass es ein ganz großer Tennissong ist. Das war die Redaktionskonferenz heute zum Thema Tennis, Erdbeeren, Rasen, Regenpausen. Heute mit Rachel Gessert und Timo Grampes, der sich jetzt schon, um den Zug zu bekommen, ins Wochenende verabschiedet hat. Michael Bödecker von den Nachrichten war da. Die Technik hatte Nastja Schwabska. Die Sendung wie immer zum Nachhören auf unserer Website wissen.deradio.de. Ich bin Wolfgang Schiller und wir hören jetzt noch zum Schluss einen Song, typisch für die Hochzeit des Tennis in den 80er Jahren, von der schwedischen Popgruppe Ace of Base, Bla 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 on the Radio.